dann ist es meistens ein Kampf, den wir innerlich kämpfen, ohne dass wir es wissen. Und wir machen es an einem äußeren Menschen fest, weil wir uns von einem inneren Gefängniswärter noch nicht befreit haben. Und das ist eben die größte Macht. Ja, das ist die größte Macht, die das Bewusstsein in einem kreierten Gefängnis, wo ich mal aufgewachsen bin oder was ich in einer Beziehung erlebt habe, festhängt, ohne dass ich es weiß. Ich habe das Bewusstsein über mich verloren.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Frau Dr. Priest. Es ist mir eine Freude, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man sich mit Ihrem Buch oder Büchern beschäftigt, dann versteht man den Satz sehr, sehr gut: Die Qualität deiner Beziehung bestimmt die Qualität deines Lebens, weil Sie, glaube ich, extrem viel auf die Beziehungsebene und auch Zwischenbeziehungen abstellen. Und da gibt es ein Dialogdreieck, der vielleicht so eine Art Fundament für gelungene Beziehungen bildet.
Sie starten ja schon richtig mittendrin. Also ich dachte, ich kriege ein paar Aufwärmfragen, aber das ist ja schon direkt gestartet.
Ich habe gehört, mit Profis, die brauchen keinen Warm-up.
Ja, das stimmt. Vielleicht einmal so ein bisschen die Aussage, das Zitat, was Sie dort auch gebracht haben. Ich bin im Grunde genommen darauf gekommen, als ich damals begonnen habe, in der Klinik zu arbeiten. Ich bin ja Ärztin, Therapeutin, und der Beginn meiner medizinischen Laufbahn war im Grunde genommen auch der Beginn von dem Thema Burnout. So, und damals war es so, dass, das war 2002, wo noch kaum über psychische Erkrankungen gesprochen worden ist. Die Scham war halt sehr groß und Angsterkrankungen gab es natürlich, Depressionen gab es, aber es war alles so unter der Hand gehalten. Und Burnout war so das erste Mal das Thema, dass Menschen sich getraut haben, offen darüber zu sprechen, wenn sie nicht mehr wirklich können und wenn sie psychische Symptome haben. So. Und damals in der Klinik ist mir deutlich geworden, in der Arbeit mit den Betroffenen, dass es ein Irrtum gewesen ist, dass psychische Erkrankung darüber entsteht, weil wir viel arbeiten. Also Burnout entsteht nicht, weil wir zu viel arbeiten, sondern es gab einen ganz entscheidenden Punkt, den jeder von den Menschen, die in der Klinik waren, aufwiesen. Es war egal, also die Jüngste war 30, der Älteste war Mitte 60. Jeder der Betroffenen hatte entweder konfliktreiche Beziehungen, beruflich oder privat, hatte kaum mehr soziale Kontakte und ja, entscheidend war am Ende, dass jeder die Beziehung zu sich selbst verloren hat. Das heißt also, viele haben ein Leben geführt, was ihnen nicht wirklich mehr entsprochen hat. Sie waren vielleicht im Außen erfolgreich und haben sehr viel auch aufgebaut, erreicht, aber die Aussage war, ich finde mein Leben nicht mehr wirklich stark, das bin nicht wirklich ich. So, und in dem Moment ist mir deutlich geworden, das, was wir Menschen brauchen, um gesund zu sein, um gut zu leben, um im Leben stattzufinden, um glücklich zu sein, sind gute Beziehungen. Das heißt, wir sind soziale Wesen, wir sind ständig in Interaktion, beruflich, privat, mit dem System, mit Lebenssituationen. Corona ist eine Lebenssituation gewesen, Krankheitsscheitern, Trennung sind Lebenssituationen und wir sind in Beziehung mit uns selbst. So, und in dem Moment, wo Beziehung gelingt, in dem Moment sind wir weit entfernt von einem Burnout, weit entfernt von psychischer Krankheit. Und je konfliktreicher, je unechter die Beziehung ist, umso mehr neigen wir dazu, krank zu werden. So, das ist erstmal so der Weg dahin zu der Aussage, Leben ist gelingende Beziehung und du lebst dann gut, wenn du gute Beziehung hast. So, und Sie haben das Dialogdreieck angesprochen. Das ist im Grunde genommen entstanden über mehrere Jahre in der Arbeit mit Betroffenen, die nicht mehr gut in Beziehung waren. Und dieses Dialogdreieck beschreibt drei zentrale Aspekte, was eigentlich gute Beziehung ausmacht. Denn wir achten im Grunde genommen ja auch im Gesundheitssystem nach wie vor auf Störungen. Wir reagieren erst, wenn unsere Beziehung nicht mehr gelingen, nicht mehr funktionieren, wenn Konflikte sind. Und dieses Dreieck beschreibt in wenigen Worten, was eigentlich das Wenige ist, was wir brauchen, um gut Beziehungen zu führen.
Aber dann in diesem Dreieck spielt auch das Thema Ich, weil wenn ich das beobachte, alleine eine gesunde Beziehung mit sich selbst zu führen, ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich weiß jetzt nicht, wie Sie das beobachten, aber das ist, glaube ich, da beginnen schon sehr viele Probleme.
Also jede Beziehung, die ich führe, beginnt mit der Beziehung, die ich zu mir selbst habe. So, und das, was ich im Außen tue, sagt immer etwas darüber aus, wie es in mir selbst aussieht. Ich weiß nicht, ob Sie die Aussage kennen, was Peter über Paul sagt, sagt viel mehr über Peter aus als über Paul. Das ist im Grunde genommen letztendlich derselbe Ausdruck. Das heißt, ich kann im Grunde genommen auch nur wirklich gut und frei Beziehung führen, wenn ich erstmal gut mit mir selbst bin. Und je schlechter ich mit mir selbst bin, je entfernter ich von mir selbst bin, umso unfreier führe ich letztendlich im Außen eine Beziehung. Und unfrei heißt unter anderem auch, dass du, was nicht immer nur eine Person ist, sondern was auch das System sein kann, was auch meine Arbeit sein kann, eigentlich die ganze Zeit für meine Defizite nutze und sogar auch benutze.
Ich habe häufig gehört, dass ein Burnout entsteht dann, wenn man im Inneren Nein sagt und im Äußeren Ja.
Und das ist unter anderem ein Aspekt, den viele einfach aufweisen, dass letztendlich, also die Gleichberechtigung, die ja eine gute Beziehung ausmacht, die im dialogischen Dreieck gezeigt wird, ein Drittel ich, ein Drittel du, ein Drittel wir. Das heißt, jeder von uns findet wesentlich statt. Niemals hundertprozentig, aber das, was mir wesentlich entspricht, das findet in unserer Beziehung statt. Und das ist natürlich ständig ein Aushandeln, auch Kompromissbereitschaft und setzt natürlich voraus, dass ich mich selbst kenne, dass ich zu mir gefunden habe, dass ich weiß, wer ich in meinem wahren Selbst bin, um auf dieser Grundlage dann dementsprechend mich auch zu vertreten. Und je weniger ich das weiß, umso abhängiger bin ich natürlich auch vom Außen und umso schneller neige ich dann dazu, aus Angst den anderen zu verlieren, die Beziehung zu verlieren, Ja zu sagen, obwohl ich innerlich eigentlich eher Nein meine, aber ich habe nicht genügend, um auch zu diesem Nein zu stehen.
Und wie erkennt man sich selbst? Weil das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung. Man hat immer wieder das Gefühl, dass man in so einem Eisbergmodell unterwegs ist. Man sieht die Spitzen, aber was so tief unter dem Wasser, auch in eigenem Ich, will man vielleicht gar nicht so tief tauchen.
Und das ist also ganz interessant, dass Sie das sagen, weil ich arbeite gerade an meinem nächsten Buch, so bin da in den Endzügen und irgendwie ist bei mir ein Bildschirmschoner eingestellt worden, ein aktueller Bildschirmschoner, wo genau so ein Eisberg zu sehen ist. Und das ist schon heftig, wenn man wirklich tatsächlich nur diese Spitze sieht und darunter dann natürlich, was da eigentlich ist. Wenn wir uns fragen, wo wir oder wie wir Beziehung führen, wenn wir uns fragen, warum viele erwachsene Menschen nicht völlig selbstverständlich zu dem stehen, wer sie sind und wer sie nicht sind, müssen wir uns natürlich immer auch fragen, wo lernen wir Beziehung? So, und wir lernen Beziehung in den ersten Jahren. In dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, sind wir natürlich in unserem Wesen schon da, aber wir haben noch kein Bewusstsein über uns. Und das Bewusstsein über uns selbst erhalten wir darüber, über den Kontakt oder über die Beziehung, die unsere Eltern mit uns führen. So, und wenn wir in einem Elternhaus aufwachsen, also wenn die engsten Bezugspersonen uns von Beginn an im Dialog begegnet sind, das heißt, sich dafür interessiert haben, wer wir sind, dafür offen waren, es gab kein Tabu, einfühlsam waren, dazu bereit waren, sich in die Lage zu versetzen, zu fühlen, wer ist unser Sohn oder unsere Tochter, auf Augenhöhe uns begegnet sind. Das heißt also zu erkennen, das macht dich aus. Es geht nicht darum, wie wir dich haben wollen. Wir haben keine Vorstellung von dir. Die Maßstäbe liegen nicht am Außen, sondern dein Maßstab für dich liegt in dir selbst. Und wir als deine Eltern haben die Aufgabe, dich zu erkennen und auf dieser Grundlage dir zur Seite zu stehen, in der Haltung, so wie du bist, bist du gut, nicht als Lippenbekenntnis, sondern zutiefst als Anerkennen, das, was dich ausmacht. Das ist gut, das ist richtig, ist nicht alles gut, was du tust. Aber diesem Guten stehen wir so lange zur Seite, konsequent und kompromisslos, bis du dieses Gute und deine Identität entwickelt hast, dass du irgendwann völlig selbstverständlich aus dem Haus gehst und erwachsen gleichberechtigt Beziehung führst, wo du Ja sagst, wenn du Ja meinst, und Nein sagst, wenn du Nein meinst. Das heißt also, wir selbst erkennen uns im allerersten Schritt durch den Blick der Eltern.
Und was würden Sie sagen, wie viel Prozent der Menschen in diesem Schemata groß geworden sind, dass sie von einem gesunden Selbstwertgefühl und Selbstwahrnehmung ausgehen können?
Ich habe, wenn ich Vorträge halte, dann spreche ich eben auch genau über das, was wir in den ersten Jahren brauchen, um wir selbst zu sein und auch im guten Sinne wirklich Beziehung zu führen. Und ich erinnere vor vielen Jahren, als ich das berichtete, wie dann in der ersten Reihe ein Mann wutentbrannt aussprang, es war ein großes Publikum, und wütend rief, das, was Sie beschreiben, ich hatte das beschrieben, was ich eben gerade beschrieben habe, wer hat das schon gehabt? Wer hat das von uns schon gehabt? Und da kann man sich doch gleich einen Strick nehmen. Weil ich habe es nicht gehabt, sagte er. Und es war still und ich sagte, auf der einen Seite haben Sie recht mit der Frage, wer hat das schon gehabt? Und so wie ich das beschreibe, haben es vielleicht 2% gehabt. Und dann gibt es eine ganze Bandbreite von absoluter Verneinung dem Kind gegenüber. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Zitat oder Zitate. Es ist eine Schande, dass du da bist. Du bist ein Unfall. Ich wollte dich, weil ich noch ein zweites Kind wollte, aber dein Vater nicht mehr. Dann laufen Kinder einfach nebenher und die Eltern sind mit sich und mit anderen beschäftigt. Wir wollten dich, weil wir nicht sicher waren, ob dein Bruder das Unternehmen übernimmt und es ist wichtig, dass wir Nachfolge haben, bis hin zum, wir setzen dich auf den Thron und tun alles für dich. So, und 2% haben vielleicht dieses Gesunde gehabt, was ich beschreibe, und dann gibt es diese Palette. Und je nachdem, was wir dann erfahren, je nachdem prägen wir natürlich den Blick für uns selbst aus und auch unser Beziehungsverhalten. Aber wo der Mann nicht mit Recht hatte, war, sich einen Strick zu nehmen, wenn man diese gesunde Erfahrung nicht erlebt hat. Denn das Gute ist, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, diese Erfahrung der Begegnung nachzuholen. Das heißt, das, was die Eltern uns damals nicht gegeben haben, den Blick, den die Eltern für uns nicht gehabt haben, weil die Eltern haben dann einen Blick für das Kind, wenn sie einen Blick für sich selbst haben. Wenn ich mich als Mutter oder Vater selbst erkannt habe, dann kann ich mein Kind auch erkennen. Und zwar nicht, indem ich mich zum Maßstab mache, sondern ich weiß, wie Authentizität sich anfühlt. Ich weiß, was Freiheit ist. Ich weiß, was Integrität ist. Und das ist das, was ich für mein Kind auch möchte. Und in diesem Wissen, in diesem Bewusstsein, habe ich dann natürlich die Möglichkeit, in dieser Qualität mein Kind so zur Seite zu stehen, dass es seine eigene Identität entwickelt. Und das kann komplett anders sein, als ich es bin. Aber je weniger ich ein Gefühl für mich habe, und wenn bei mir in der Praxis erschöpfte Eltern sitzen, dann haben sie kein Gefühl für sich, dann haben sie Ja im Leben gesagt, obwohl sie Nein meinen. Und dann stellen sehr viele fest, das, was ich jetzt alles weiß durch therapeutische Arbeit, die Muster, die dazu geführt haben, dass ich mich erschöpft habe, wenn ich das bloß vorher gewusst hätte, dann hätte ich bei meinen Kindern noch was anderes gemacht. Das heißt also, wir Eltern können nur das geben, soweit wir sind. Es geht also auch nicht darum, sich einen Vorwurf zu machen. Und immer wieder auch zu wissen, dort, wo die Eltern begrenzt waren, haben wir als Erwachsene die Möglichkeit, diese Begrenzung aufzuheben, das zu erkennen und unseren Weg nachzuholen. Und das ist das Gute.
Und Sie haben ja Identität erwähnt. Es ist ja auch eine Frage zwischen Identität, Identifikation und neben der Akzeptanz der Identität heute seine Frage, wie kann ich meine Identität entwickeln? Oder kann man die nicht entwickeln, man kann die nur akzeptieren?
Also das ist dann sicherlich eine Frage der Definition. Also was ist das wahre Selbst, was den eigenen wesentlichen Grundzügen entspricht? Und was ist das falsche Selbst? Und je mehr ich meine Identität im Außen suche, über das, was ich tue, über das, was ich leiste, über meinen Besitz, über Menschen, je mehr ist mein Ich im Außen festgelegt. Und das ist sicherlich die falsche Identität. Die ist immer auf Boden eines Defizits aufgebaut. Und die wahre, die echte Identität liegt in mir begründet. Und die kann ich nicht bestimmen. Die ist festgelegt. Die bringe ich mit ins Leben. Und das, was ich tun kann, ist, ein Bewusstsein über mich zu entwickeln, um aus mir, was mir für dieses Leben mitgegeben worden ist, das Bestmögliche daraus zu machen. Also ich hatte vor vielen Jahren, als ich mal nach Indien gereist bin, hatte ich ein ganz interessantes Gespräch, auch über vedische Astrologie und so weiter. Und da sagte mein Gegenüber, also wir Inder, wir glauben letztendlich, das Leben ist ein Haus, also das ist festgelegt und wir entscheiden, welche Zimmer wir einrichten können. Und das kann man, finde ich, also übertragen auf eine wesentliche Identität. Und wir entscheiden, welche Seiten wir von uns besonders leben wollen. Aber wir können nur diese Seiten leben. Und wenn wir anfangen, etwas zu leben, was wir gerne wären, aber nicht sind, dann werden wir krank. Also das ist, wenn Sie eine Sonnenblume in den Schatten pflanzen, dann geht sie ein. Und wenn Sie ein Schattengewächs in die pralle Sonne stellen, geht es auch ein. Das heißt, wir haben, und das ist der Dialog, uns selbst zu finden und im Außen den richtigen Standort, um beheimatet zu sein. Und dann ist das das dialogische Wechselspiel. Dadurch, dass ich im Außen das richtige Du habe, in Person, in Tätigkeit, in Ort, habe ich eine Berührung mit mir selbst und ich kann wieder einen Schritt weiter in mich selbst vordringen, weiter mich selbst erfahren. Und auf dieser Grundlage gehe ich wieder in die Begegnung im Außen. Und dann wachse ich mein Leben lang letztendlich wie ein Baum, dass ich nicht breiter werde, aber ich gehe immer weiter in die Tiefe meiner Seele, um darüber am Ende dann meinen Lebensweg im guten Sinne erfüllt zu haben.
Und wo ist der Unterschied zwischen Identität und Charakter? Den Charakter kann ich ja weiterentwickeln, Identität nicht.
Das stimmt, damit haben Sie die Frage ja schon selbst beantwortet.
Okay.
Damit haben Sie die Frage schon selbst beantwortet. Der Charakter gründet sich natürlich auf die Identität und je gesünder Ihre Identität ist, je wesentlicher, je gesünder Ihr Selbstwert ist, prägt das natürlich dann auch Ihren Charakter. Und je verletzter Sie in Ihrer Identität sind, je weniger Sie das, was ich zu Beginn sagte, was wir Kinder brauchen, um von unseren Eltern im guten Sinne beigestanden oder im guten Sinne unterstützt zu werden, um ins Leben zu finden, diese Haltung, so wie du bist, bist du gut. Das ist ja die Aussage eines ganz gesunden Selbstwertgefühls, zutiefst zu wissen, ich bin gut. Also das Gute in mir zu fühlen, dass ich auf dieser Grundlage in Anführungsstrichen dann auch werteorientiert in meinen Beziehungen umgehe und einen guten Charakter habe.
Man hat nun das Gefühl, dass man sich selbst sabotiert durch Selbstkritik, Selbstzweifel. Und ich weiß nicht, welche Rolle dabei dann die schwache Identität hat, aber das ist verdammt schwierig, rational etwas innerlich Aufgewühltes zu beruhigen oder radikal zu akzeptieren. Haben Sie da einen Hinweis, wie man damit mit sich selbst umgehen kann?
Der Verstand ist immer das Geringste im Menschen. Der Wille, den können Sie gleich aufgeben. Der Verstand, der Wille, das ist das Geringste. Die Emotionen sind am Ende eine sehr starke Kraft. Und worum es geht, ist, dass sie in den Dialog sowohl mit Ratio als auch Emotion gehen. Und wenn sie fragen, wie kann ich etwas radikal akzeptieren, das ist ja dann auch unendlich schwer. In dem Moment, wo sie anerkennen, was ist, und das heißt, anerkennen, was ist, heißt, ich lege nicht das, was ist, willentlich fest. In dem Moment ist es nicht mehr schwer, sondern sie sind einen Schritt zurückgetreten. Das ist auch ein Ausdruck von Demut, dass sie sich von ihrem Willen verabschieden. Das heißt, nicht von ihrem Wesen, von ihren Bedürfnissen und auch von ihren Positionen. Aber eine Demut und eine Augenhöhe, sich selbst und dem Leben gegenüber zu haben, ich kann nicht alles bestimmen. Aber ich finde einen Punkt, den Sie gesagt haben, also wir sabotieren uns ja häufig selbst oder ist das dann der schwache Charakter oder das schwache Ich? Ich finde das in der heutigen Zeit auch wichtig, auch gerade gesellschaftspolitisch, ne, wie wir miteinander umgehen, sich zu fragen, ab wann wird ein Mensch eigentlich schlecht? Ab wann fängt ein Mensch an, sich selbst zu sabotieren und andere zu sabotieren? Und da wären wir im Grunde genommen am Anfang unseres Gespräches. Die Beziehung, die ich führe, beginnt bei mir selbst. Und die Beziehung, die ich zu mir selbst führe, ist immer ein Ausdruck von der Erfahrung, wie mit mir Beziehung geführt worden ist. Und wenn ich voller Schlechten bin, dann bin ich so nicht auf die Welt gekommen, sondern dann habe ich das in Beziehung erfahren. Und je mehr Schlechtes ich von denjenigen erfahren habe, von denen ich gekommen bin, die der Grund sind, warum ich am Leben bin, umso tiefer prägt mich das natürlich in meiner Identität. Und umso mehr halte ich das für wahr. Und umso selbstverständlicher werde ich auch so mit mir umgehen. Und auf dieser Grundlage dann auch im Außenleben. Also das gilt es immer wieder zu sehen. Auf der einen Seite das Gute, wir können verändern, wir können es lösen, wir können uns verabschieden davon, von diesen Erfahrungen. Und auf der anderen Seite, dass wir uns bewusst machen, in jedem Moment, wo wir Beziehung führen, wie wirken wir auf unser Gegenüber ein? Wirken wir im Guten ein, also stärken wir das Gegenüber, oder schwächen wir es?
Und die Balance zwischen dem, was man in der Vergangenheit mitbekommen hat und dem, was man verändern kann, ist das, glaube ich, sehr wichtig. Ich mochte das bei Alfred Adler, der eigentlich mit der Vergangenheit gar nicht so sich beschäftigen wollte, sondern sagen, du kannst jeden Tag die Entscheidung treffen, etwas zu verändern. Das ist sehr, sehr verstandslastig, weil da die Emotionen und vielleicht auch die Vergangenheit nicht aufgearbeitet ist. Aber ich fand das sehr sympathisch, weil die Veränderung beginnt heute. Und in der Vergangenheit liegt die Vergangenheit. Wir können nur heute verändern.
Absolut, absolut. Um das zu verneinen, was wichtig ist, wir können am Ende, oder die Frage ist, wie sind wir in der Gegenwart? Und wir können letztendlich nur dann wirklich hundertprozentig in der Gegenwart sein, mit vollem Bewusstsein, wenn wir die Vergangenheit verarbeitet haben. Das heißt, wir können uns zwar willentlich vornehmen, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, an die Vergangenheit zu denken und ich konzentriere mich nur auf die Gegenwart, in Anführungsstrichen in Form von Achtsamkeit. Das reicht aber nicht aus. Sie werden dann immer in den Zustand in der Gegenwart sein, wie Sie die Vergangenheit noch nicht losgelassen haben. Und Vergangenheit loszulassen und hinter sich zu lassen, heißt, sie einmal durchzuarbeiten, einmal die Emotion durchzufühlen, einmal zu sehen, was sind daraus für Überzeugungen entstanden, und dann hinter sich zu lassen, heißt zu verzeihen und zu gucken, was lerne ich daraus, um dann zu schauen, habe ich den heilen Zustand wieder erreicht. Deswegen ist es, also wir können uns von der Vergangenheit nicht befreien, indem wir sie einfach nicht akzeptieren und nicht wollen, dass es so ist, sondern wir können sie nur hinter uns lassen, wenn wir sie anerkennen, durchfühlen, verzeihen und dann mit aller Kraft uns auf die Gegenwart konzentrieren. Ansonsten bleiben wir in der Selbsttäuschung zu meinen, ja, ich bin halt die ganze Zeit jetzt in der Gegenwart, aber sie sind vom Bewusstseinszustand immer noch das verletzte Kind oder der verletzte erwachsene Mensch, der sie vor 10 Jahren oder wie auch immer waren. Das heißt also, die Verletzungen haben durchgearbeitet zu werden.
Und Sie haben von diesem gesunden Dreieck-Verhältnis von Drittel, Drittel, Drittel gesprochen. Wie erkennt man die Balance? Man ist ja doch auf sich zentriert. Ich fand das faszinierend. Es gab ja Untersuchungen, wo man die alten Fotos aus der Schule gezeigt hat und alle Menschen ausnahmslos zuerst sich gesucht haben auf dem Foto, wie man damals ausgesehen hat und nicht die Freunde von damals. Das heißt, wir haben schon einen gewissen egozentrischen Aspekt in unserem Sein. Wie findet man die gesunde Balance und wie erkennt man, dass man jetzt vielleicht zu viel Aufmerksamkeit entweder auf die anderen, das muss ja nicht bei uns sein, oder zu viel Aufmerksamkeit auf sich selbst legt?
Das ist im Grunde genommen, ist das, wenn Sie diese dritte Regelung, über die wir sprechen, in dem Moment, wo Sie die aktiv einhalten, das können Sie ganz einfach machen, indem Sie immer wieder abgleichen, aktiv in der Beziehung. Fühle ich mich gerade? Was fühle ich? Dann auch zu gucken, fühle ich den anderen? Wie fühlt sich der andere an? Und vor allen Dingen, das ist übrigens auch elementar, die meisten Beziehungen sind immer nur auf der Ich-Du-Ebene. Also wenn Paare zum Beispiel zu mir in die Beratung kommen, dann geht es die ganze Zeit immer darum, der eine macht das nicht, der andere macht das nicht. Aber das, was eigentlich längst gescheitert ist, dass wir, da wird sich gar nicht drum bemüht. Das heißt also, wir haben letztendlich uns selbst im Blick zu haben, abzugleichen, was fühle ich, wie fühlt sich der andere an, wer ist der andere in dieser Situation und vor allen Dingen, was braucht unser Miteinander? Und sich diese Fragen immer wieder aktiv zu stellen. Komme ich wesentlich vor? Und da müssen Sie gleich drüber nachdenken. Das können Sie sofort sich fragen und dann haben Sie sofort ein Ja. Sie können Ihre oder ein Nein. Sie können Ihre Beziehungen abgleichen, die für Sie wichtig sind. Komme ich gerade in meiner Familie vor, in meiner Freundschaft, in meiner Partnerschaft, in meinem Job, mit dem Kollegen, mit dem Vorgesetzten, mit dem Mitarbeiter? Ja oder nein? Sie haben sofort die Antwort. Und dann können Sie gucken, haben Sie überhaupt ein Gefühl für den Ehepartner, die Ehepartnerin, für Ihre Kinder? Fühlen Sie die eigentlich noch oder nicht? Um dann im letzten Schritt zu beschreiben, okay, was macht eigentlich mein Miteinander mit meinem besten Freund aus oder meiner besten Freundin? Worin besteht meine Partnerschaft eigentlich? Und würde mein Partner, meine Partnerin dieselbe Antwort geben? Dasselbe für den Job. Das heißt, die aktive Fragestellung und der Abgleich, finde ich noch statt, findest du statt und finden wir eigentlich noch statt, hilft, sie sich vor der Egozentrik zu schützen oder das, was eben ganz viel bei Menschen, die sich erschöpfen, stattfindet, sich im anderen komplett zu verlieren und sich selbst nicht mehr zu fühlen, sondern nur noch den anderen zu fühlen.
Und das ist eine gute Heuristik. Für mich ist auch eine gute Heuristik, die Qualität der Beziehung zu bestimmen, in welchem Zustand man verlassen wird, jetzt im positiven Sinn. Das heißt, nach der Begegnung, wie fühle ich mich? Weil man sich immer an das Gefühl der Begegnung erinnert, nicht nur an den sachlichen Inhalt. Ist das eine gute Heuristik oder ist die gefährlich?
Im ersten Blick ist das absolut richtig. Beziehung ist immer ein emotionaler Prozess. Und wenn Begegnung stattfindet, dann fühlen Sie sich nach dem Kontakt gestärkt. Also Sie können auch im gewissen Sinne erschöpft sein, wie nachdem Sie gut Sport gemacht haben. Aber das ist dann eine gute Arbeit. Es hat im Guten etwas, ja, stattgefunden. So, und wenn Begegnung eben nicht stattfindet, sondern ein Monolog, ein Missbrauch stattfindet, emotionaler Missbrauch oder die Beziehung funktional ist, dann fühlen Sie sich natürlich schlecht. Das heißt, im ersten Schritt ist natürlich das Gefühl, fühle ich mich gut oder schlecht, intuitiv ein absolut richtiger Maßstab. Und dann können wir natürlich, wenn wir weitergehen, kann man natürlich sehr wohl überprüfen, was ich eigentlich gar nicht in dieser Antwort schon machen möchte, weil die Intuition, jeder hat eine Intuition und wenn er die kennt, dann sagt die Intuition, ist die Beziehung gut oder richtig. Aber es gibt dann natürlich einen vernebelten Ego-Zustand, wo ich Beziehung führe, wo ich der Meinung bin, alles ist so super, aber es ist gar nichts super, sondern ich bin komplett betäubt, betäube mich entweder selbst oder lasse mich betäuben. Das heißt also, da haben sie vermeintlich ein gutes Gefühl, aber dieses gute Gefühl ist ein betäubtes Gefühl. Oder auch ganz interessant, das ist, was viele Menschen sagen, die mit einem Burnout in die Praxis kommen, auch viele Männer tatsächlich, die sagen, Mensch, Frau Priest, ich habe gedacht, ich habe mich die ganze Zeit so gut gefühlt, bis die Körpersymptome explodierten und ich plötzlich gar nicht mehr konnte. Jetzt merke ich, dass das, was ich für gut gehen gehalten habe, einfach nicht mehr fühlen bedeutet hat. Das heißt, nur weil ich mich nicht mehr negativ gefühlt habe, war die Überzeugung, das muss wohl gut gehen heißen. Das war aber nicht der Fall.
Und gibt es da einen Stresstest, um die wahre Gefühlslage zwischen betäubter Gefühlslage in Bezug auf die Beziehungen zu unterscheiden?
Deswegen sagte ich, also intuitiv, das ist ja ein Gefühl, was sie eben nicht willentlich beeinflussen kann. Und die Intuition, das ist das, was Kinder noch sehr haben, ganz frei. Die Kinder wissen sofort, was ist richtig, was ist falsch. Und wir Erwachsenen haben natürlich im Dialogischen dafür zu sorgen, dass wir die Intuition unserer Kinder der Rechnung tragen und eben nicht unterdrücken. Weil je mehr wir das tun, umso mehr erziehen wir natürlich dann falsche Wahrnehmung an. Und dann ist häufig, wenn diejenigen, die das erfahren haben, die kommen dann in die Praxis und haben erstmal eine verschüttete Intuition. Also wer die Intuition hat, der weiß ganz genau, wie sich betäubt anfühlt und wie sich klar anfühlt. Das ist einfach nicht zu diskutieren. Sie sind klar bei Bewusstsein und das ist auch nicht willentlich, ob sie es gut oder schlecht finden. Sie wissen, das ist und tragen dem Rechnung. Das Betäubte ist, wie hatte das mal jemand beschrieben? Das ist im Grunde genommen, ja, sie zerfließen wie ein Kind mit etwas und fühlen sich kindlich wohl, ohne eigentlich noch zu wissen, wer sie wirklich sind. Das ist vielleicht das Betäubte.
Der Zustand der Verliebtheit ist eigentlich so ein Zustand der Verblendung, oder? Oder der massiven Betäubung durch die Dopamin und Serotonin. Ist das so ein Zustand, der sehr gefährlich ist? Und wo ist der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe?
Das sagt ja das Wort schon. Ich bin verliebt. Das heißt also, das hat nichts.
Ich habe mich verfahren. Ich habe mich verliebt. Ja.
Das hat nichts mit Liebe zu tun. Und die Liebe, da geht es ja natürlich dann immer auch darum, ist es die bedingte Liebe oder ist es die bedingungslose Liebe? Und das, was ich sagte, diese Grunderfahrung, die Grundhaltung, die wir von unseren Eltern brauchen, so wie du bist, bist du gut. Es ist nicht alles gut, was du tust, aber du bist gut. Das ist ja der tiefe Ausdruck bedingungsloser Liebe. Und dort, wo psychische Krankheit entsteht, wo Erschöpfung entsteht, da fehlt die Liebe. Oder da ist die Liebe an Bedingungen geknüpft und die Menschen haben sich erschöpft in der Suche nach Liebe an der falschen Stelle, getrieben von Mustern, die entstanden sind, meist in einer Kindheit, wo es keine Liebe gab.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. viele Menschen kommen zu Ihnen, um eine Lösung für deren Beziehung zu finden, also Paare. Woran erkennt man, dass das eine so toxische Beziehung ist, dass da eigentlich ein Ende die beste Lösung für die Beziehung wäre und nicht die langwierige Arbeit an der Beziehung?
Ich beschreibe ja in einem meiner Bücher, im Spurwechselbuch, beschreibe ich letztendlich genau diesen Unterschied. Also es gibt die Frage, führen wir eine Partnerschaft, die wir aufgrund von schlechten Beziehungserfahrungen verhindern? Also wo eigentlich eine wesentliche Verbindung ist, wo eigentlich im guten Sinne die beiden zusammenpassten, aber ein Muster aus der Vergangenheit verhindert das. Das heißt, ständig bekämpft sich vielleicht meine Mutter oder mein Vater mit der Mutter oder des Vaters des meines Partners. So, und da findet keine nicht immer wesentliche Berührung statt, weil die Verletzungen aus der Vergangenheit immer wieder in die alte Schleife der Vergangenheit die beiden bringen. Dann wird das Mögliche verunmöglicht. Daran kann man arbeiten. Es gibt aber durchaus auch Partnerschaften, die keine wesentlichen Verbindungen sind, sondern die sind geschlossen worden innerhalb von Mustern mit dem Anspruch, diese Beziehung mache ich deswegen, um meine Verletzung zu heilen. Und das geht natürlich nicht. Und das wäre dann das Toxische, dass keine wesentliche Verbindung stattfindet, sondern eine Reproduzierung von Verletzung mit dem Anspruch, dass der Partner meine Verletzung wieder gut zu machen hat. Aber eigentlich gibt es nicht wirklich, was uns verbindet.
Und was ich häufig beobachte, ist das Thema Erwartungen, dass man bei dem Partner so viel an Erwartungen geweckt bekommt, dass das eigentlich in eine Person so viele Facetten vereint werden müssen, dass das fast unmöglich ist, so einen Menschen zu finden. Er muss ja alle Dimensionen abdecken und daran scheitern sehr viele Beziehungen, dass diese Erwartungen gar nicht erfüllt werden können. Beobachten Sie das auch?
Es ist dann immer die Frage, auf welchem Boden stehe ich, wenn ich Beziehung führe und auch gerade dort, wenn ich Partnerschaft führe. Je weniger ich gut mit mir selbst bin, je weniger ich mit mir erfüllt bin, umso mehr erwarte ich natürlich von meinem Partner, dass er mich erfüllt. Und das können wir genauso umgekehrt sagen. Wenn ich gut mit mir bin, wenn ich gut lebe, dann weiß ich natürlich, was ich will und freue mich auch darüber, wenn ich das teilen kann. Aber ich bin nicht bedürftig und es muss auch nicht immer alles hundertprozentig stattfinden. Ich weiß grundwesentliche Dinge, die möchte ich, aber es ist halt ein Drittel. Das ist natürlich eine ganz andere Freiheit, wenn jeder gut für sich steht und auf dieser Grundlage dann miteinander durchs Leben geht. Das ist eine ganz andere Unabhängigkeit auch. Und dann gibt es natürlich, und das finde ich immer wieder bei den Paaren, die dann auch in die Beratung kommen, wo Unzufriedenheit auftritt, dann ist die Partnerschaft auf kindlichen Boden geschlossen worden. Das ist das, was ich vorhin sagte, weil ich bestimmte Dinge nicht erfahren habe, erwarte ich jetzt, dass mein Partner das gut macht. Oder ich habe mich von meiner Mutter oder meinem Vater noch nicht gelöst und wünsche mir dann, von meinem Partner nach wie vor bemuttert oder bevatert zu werden. Und dann sind sie in einer symbiotischen Suppe, wo entweder der Mann an der Frau hängt und eigentlich an seiner Mutter hängt, und die Frau die ganze Zeit an dem Mann hängt und von ihm auf Händen getragen will, werden will und die Vatertochter ist, aber nicht die erwachsene Frau. So, und diese Einsicht
bin ich eigentlich erwachsen? Habe ich meine Kindheit hinter mir gelassen? Weiß ich, wer ich bin und kann ich selbst gut leben und auch selbst gut emotional leben? Diese Fragen habe ich mir erst mit Ja zu beantworten und dann kann ich gucken, okay, mit wem möchte ich jetzt durchs Leben gehen?
Das bedeutet ja auch, je geringer der Selbstwert, desto größer die Abhängigkeit von einem Fremdwert.
Und um da dann einen Schritt weiter zu gehen, es gibt ja die Aussage von C.G. Jung, das Unbewusste sucht und findet stets das Unbewusste. Und das Unbewusste ist halt auch das Neurotische. Und am Ende suche ich mir im Außen das, was ich von mir selbst halte. Und im ersten Schritt meine ich möglicherweise, das ist jetzt der oder diejenige. Das scheint alles zu passen. Das ist mein Schlüssel, der mich erfüllt. So, und dann kommen die Menschen einige Jahre später, manche auch nur ein paar Monate, und stellen fest, dass sie sich komplett getäuscht haben. Und die Täuschung lag darin, dass der Mensch, mit dem sie zusammen waren, den sie vermeintlich für gut gehalten haben, ihn das gesamte Ungute entgegengebracht hat, was sie selbst in sich unverarbeitet getragen haben und was sie selbst im Unbewussten von sich gehalten haben. Das kann natürlich, das sind dann die schmerzhaften Prozesse, wenn Partnerschaften scheitern, wenn Betrug stattfindet, dann auch zu sagen, okay, da krieche ich jetzt nicht auf den Boden rum und jammere, sondern sage, alles klar, was ist mein Anteil daran und was kann ich lernen? Um das dann hinter mir zu lassen, zu wachsen und endlich im guten Sinne Partnerschaft zu leben, die mir vorher nicht möglich war, weil ich selbst noch gar nicht da war.
Aber da gewinnt ein gelingender Dialog eine besondere Bedeutung und ich habe hier 5 Elemente definiert. Das ist Interesse, Offenheit, Empathie, Augenhöhe, Respekt sowie Wertschätzung und Liebe.
Ja.
Und ich würde gerne die Frage zu Thema Augenhöhe aufwerfen, weil Sie sagen, Augenhöhe ist das Vehicle, mit dem wir versuchen, unser Leben zu regulieren, wenn wir uns hilflos fühlen und unter Stress geraten. Können Sie das bitte erläutern?
Ja, das ist die Augenhöhe ist im Grunde genommen ein ganz starkes Element, was wir einzuhalten haben, um gesund zu bleiben und auch wirklich erfüllt zu leben. Und vielleicht zu Beginn die Definition von Augenhöhe. Die Studierenden sagten damals, Frau Priest, wir können nicht auf Augenhöhe sein, weil sie wissen mehr als wir und sie bewerten ja auch unsere Klausuren. Und da habe ich gesagt, wieso? Also warum können wir nicht auf Augenhöhe sein? Möglicherweise weiß ich in einem Bereich mehr als sie. Möglicherweise. Und natürlich bewerte ich auch ihre Klausuren, aber es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auf Augenhöhe sind. Augenhöhe ist eine grundsätzliche Haltung dem Menschen gegenüber, fernab von Besitz, von Wissen, von Status, von Religion, von Alter, von Geschlecht, geradlinig dem Menschen und dem Leben zu begegnen. Das heißt, zu sehen, was ist und nicht, was ich gerne hätte. Also die Fähigkeit zur Realität. Und Krankheit tritt überall dort auf, übrigens auch wirtschaftliche Krankheit, wenn wir die Augenhöhe verlieren. Wenn wir zu Pippi Langstrumpf werden und die Welt versuchen, so zu gestalten, wie sie uns gefällt. Wir sehen in einem Menschen etwas, wie wir ihn gerne hätten. Wir definieren unsere Ziele, wie wir sie gerne hätten. Wir kreieren ein System, wie wir es gerne hätten. Aber wir sehen nicht, was ist. Und wir tun's deswegen nicht, und das ist jetzt das Zitat, was ich sagte, immer dann, wenn wir uns hilflos fühlen. Wir Menschen sind bequem. Dann regulieren wir schnell, viel lieber mit der Augenhöhe, als dass wir innehalten und uns mit der Realität, die manchmal sehr hart und sehr schmerzhaft ist, auseinanderzusetzen, um uns wirklich weiterzuentwickeln. Das heißt, entweder idealisieren wir jemanden und sagen, wenn wir uns hilflos fühlen, das ist unser Retter. Du wirst wissen, was wir machen, was ich machen muss, und darüber entledige ich mich meiner Hilflosigkeit. Ich schiebe das alles dem anderen zu, indem ich ihn auf den Thron hebe. Ich habe keine Verantwortung mehr. Oder mir geht es so schlecht, dass ich den anderen anfange, noch kleiner zu machen, als ich mich fühle, anstatt ihm geradlinig zu begegnen und möglicherweise mich mit ihm auseinanderzusetzen, auch dort, wo ich mich verletzt fühle. Das heißt, es ist unbewusst automatisch, dass wir viel lieber die Augenhöhe verlieren, als bereit zu sein, uns wirklich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und möglicherweise dann Anstrengungen für einen kurzen Moment in Kauf zu nehmen, vielleicht auch zu gehen. Das ist das, was viele einfach nicht tun, und darüber werden sie dann irgendwann krank. Erst fühlt sich das gut an. Das ist zum Beispiel auch der Verliebtheitszustand. Fühlt sich erstmal alles gut an. Und dann kommt das böse Erwachen. Also das ist jetzt nicht unbedingt mit dem Verliebtheitszustand ist ja auch völlig okay und auch schön. Ja, das wechselt dann ja, wenn es im guten Sinne ist, dann wechselt das in die Liebe und dann so. Das ist ganz interessant. Vielleicht, ich hatte dort mal einen Vortrag auch gehalten zu dem Thema Augenhöhe. Und da gingen mich Journalisten sehr an, zwei männliche Journalisten, und sagten, Sie hier mal mit der Augenhöhe, wenn Sie das in einem großen Automobilkonzern sagen würden, dann wären Sie weg vom Fenster. Und dann habe ich gesagt, aber nur weil ich weg vom Fenster wäre, heißt es doch nicht, dass ich einen Wert nicht mehr vertrete, den wir brauchen. Und wer sind Sie, die am Ende ja auch Meinung im Land machen, wo sie aufhören, für Werte einzutreten, von denen sie wissen, wir brauchen das. So, und einer kam dann am Ende und sagte, er hat darüber nachgedacht und hätte sich wirklich gefragt, was dazu führt, weil er sagte, vor 20 Jahren hätte ich diesen Vortrag auch halten können. Vor 20 Jahren war ich jemand, der auch in unserem System immer für Augenhöhe, immer für Gradlinigkeit eingestanden hat. Ich habe mir so die Nase blutig geschlagen. Ich bin häufig so von anderen im Regen stehen gelassen worden, dass ich irgendwann für mich gedacht habe, es geht nicht mehr. In diesem System kann man nicht gradlinig sein. In diesem System kann man nicht einfach sagen, was ist. Am Ende verliert man. Das heißt also...
Ich fühle mich jetzt gerade privilegiert, in einem anderen Umfeld unterwegs zu sein. Und ich hatte jetzt eine Frage für meine Heuristiken. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich die liebe. Jetzt eine meiner Heuristiken für gelingende Beziehung ist, willst du Recht haben oder glücklich sein? Ich habe mich meistens fürs Glücklich entschieden. Aber wie sehen Sie die Heuristik?
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Okay, da bin ich jetzt beruhigt, weil ich dachte jetzt, vielleicht muss man auch aufpassen mit solchen Weisheiten, aber ich fand das bis jetzt sehr, sehr wirksam im Umgang mit Mitmenschen, und das hat relativ gut funktioniert. Muss man
wie immer. Ja? Sie können natürlich, im Kern ist das natürlich so. Ne? Es ist völlig verrückt, auch ständig da kämpfen zu kämpfen. Man muss halt einfach vorsichtig sein, zu differenzieren. Ich muss nicht Recht haben. Ja, darum geht's nicht. Es ist nur wichtig, dass ich meine Position nicht verliere, die für mich wesentlich ist. Und manchmal kann es dann irgendwann zum Gegenteil gehen. Erst wird nur gekämpft und dann wird halt nichts mehr gesagt und sich auch irgendwie aufgegeben. Aber das ist nicht das, was Sie meinen.
Nein, ich glaube, das ist wie immer im Leben, alles ist nicht schwarz und nicht weiß, das ist so diese Ambiguenz des Lebens, man muss unterscheiden können zwischen den Themen, die einfach falsch sind, dann muss man die Positionen verteidigen, ja, weil die richtig sind. Und der Dr. Sprenger sagte mal, die Menschen sind nicht gleichwertig, die sind gleichwürdig. Und er hat Unterschieden zwischen Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit. Weil er sagt, wir sind alle so unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Dimensionen, aber wir haben alle gleichwürdig miteinander zu sein und umzugehen. Ich fand das auch sehr prägend. Ja.
Das ist das, was ich mit Gleichberechtigung meine. Ein Drittel ich, ein Drittel du und ein Drittel wir. Dass jeder in einer gesunden Beziehung gleichberechtigt in seinen verschiedenen Werten, in seinen verschiedenen Inhalten und Meinungen gleichberechtigt vorkommt.
Ich fand auch eines ihrer Zitate unglaublich kraftvoll. Ich würde dieses Zitat jetzt vorlesen. Eines der größten Gefängnisse des Menschen ist das Gefängnis seiner inneren Realitäten. Mhm. Ich glaube, das sind die Glaubenssätze und die inneren Filter, die unser Leben und Erleben bestimmen. Ich vermute,
die inneren Realitäten sind mehr als Glaubenssätze. Die inneren Realitäten, das sind psychische Zustände, emotionale, mentale Bewusstseinszustände, in dem der Mensch, ja, ohne dass er es häufig auch weiß, gefangen ist. Und diese Bewusstseinszustände sind Zustände, die durch Beziehungserfahrung entstanden sind. Und deswegen ist Glaubenssatz viel zu wenig. Also das ruft häufig ein Missverständnis hervor, auch wenn Menschen in die Praxis kommen und sagen, ich habe den Glaubenssatz, ich bin gut, wenn ich leiste. Ja, aber dann hängt dieser Satz irgendwo, aber der Mensch sieht nicht, in was für einer Welt, Bewusstseinswelt er gefangen ist. Und eine innere Realität ist ein Bewusstseinszustand, der entstanden ist in Beziehung, die ich erfahren habe, wo ein Dialog nicht stattgefunden hat. Wo ich nicht um meiner selbst willen angenommen worden bin, wo ich möglicherweise erniedrigt worden bin, benutzt worden bin, wo die zentralen Werte, die ich als Mensch für meine Identität brauche, nicht eingehalten worden ist. Und dieser Bewusstseinszustand, das ist mal eine äußere Beziehungswahrheit gewesen, die auf mich eingewirkt hat und die habe ich innerlich dann für mich übernommen. Und das ist ein Eigenleben, in der das Bewusstsein die ganze Zeit festhängt und zwar so lange, bis der Mensch überhaupt merkt, Moment, ich lebe immer noch in der Vergangenheit, ich bin noch das verletzte Kind von damals und dann gilt es, die gesamten Emotionen, die damit verbunden sind, die verschiedenen Gedankengänge, die damit verbunden sind, die verschiedenen Verhaltensweisen, die damit verbunden sind, die Wahrheiten, die in Bezug auf mich selbst verbunden, mit in Bezug auf andere verbunden ist. Das ist ein gesamtes Konglomerat. So, und das gilt es zu sehen und das ist das größte Gefängnis. Ich hatte ja mal eine Folge auch in unserem Podcast über Projektion gemacht. Das meiste, was wir von anderen halten, sind Projektion. Im Guten wie im Negativen. Und wenn wir im Außen kämpfen, ja, dann ist es meistens ein Kampf, den wir innerlich kämpfen, ohne dass wir es wissen. Und wir machen es an einem äußeren Menschen fest, weil wir uns von einem inneren Gefängniswärter noch nicht befreit haben. Und das ist eben die größte Macht. Ja, das ist die größte Macht, das Bewusstsein in einem kreierten Gefängnis, wo ich mal aufgewachsen bin oder was ich in einer Beziehung erlebt habe, festhängt, ohne dass ich es weiß. Ich habe das Bewusstsein über mich verloren.
Und diese Suche nach Anerkennung in der Außenwelt oder die Kämpfe, die man da draußen führt, ist das nicht im sozialen Gefüge durch Evolution bestimmt und unsere Zugehörigkeit zur Gruppe, dass wir nicht nur bei uns alleine sein können? Deswegen ihr Drittel-Drittel-Drittel-Regel fand ich auch sehr einleuchtend. Nichtsdestotrotz ist es verdammt schwierig, sich von der Außenwelt in der Hinsicht abzuschotten und zu sagen, ich bleibe bei mir. Und das, was die sagen, interessiert mich nicht. Das ist.
Naja, aber dann wäre es wieder der Monolog. Und deswegen tatsächlich ein Drittel ich, ein Drittel du. Und das war auch das, was ich damals auch in der Arbeit mit den Menschen in der Klinik festgestellt habe. Also, dass mir überhaupt deutlich geworden ist, was brauchen wir, um gesund zu bleiben? Das ist eben das, was sie sagen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Das heißt, wir sind keine Einsiedler. Wir brauchen Kontakt, wir brauchen Begegnung. Wir können aber nur wirklich Begegnung erfahren, wenn wir uns selbst haben. So, und dieses Wechselspiel, ich bin mit mir gut und auf dieser Grundlage bin ich auch mit anderen gut. Aber in der Gleichberechtigung, denn wenn ich mich aufgebe, findet die Begegnung nicht statt, genauso wenig wie Begegnung nicht stattfindet, wenn ich den anderen unterdrücke.
Aber da sagen Sie auch, der Schlüssel oder der Schlüssel der echten Begegnung liegt im Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz. Wie erkennt man da, wo die richtige Balance liegt?
Das sind ja zutiefst individuelle Ansprüche oder auch individuelle Erwartungen, die sich auf der einen Seite aus dem eigenen Wesen ergeben, was wir nicht festlegen können. Also wenn ich zum Beispiel sehr musikalisch oder kreativ bin, dann suche ich eine ganz andere Nähe. Also dann suche ich die Nähe zur Musik oder zur Kunst oder zur Literatur, als wenn jemand von seinem Wesen her eher technisch ist. Der sucht die Nähe eher zur Technik. Das heißt also, die auf der einen Seite bestimmt unser Wesen auch dem oder das, was wir, wem wir nah sein wollen. Und dann ist natürlich immer auch die Nähe und die Distanz eine Frage, wie gesund sind wir und wie verletzt sind wir. Und je verletzter ich bin, umso empfindsamer bin ich natürlich, wenn Nähe stattfindet. Und dann sind wir in dem Bereich der inneren Realitäten. Das ist ja ein verletzter Zustand. Dann kann ich zum Beispiel dort keine Nähe leben, wo im Außen eine Situation der inneren Verletzung sehr nahe kommt. Ein anderer Mensch würde zum Beispiel, ich sage ein Beispiel, wenn ich einen cholerischen Vater gehabt habe, der mich die ganze Zeit zusammengeschrien hat und ich habe das noch nicht verarbeitet, dann bin ich voller Geschrei und Unterdrückung und dann werde ich natürlich ganz anders auf einen lauten Menschen später reagieren, der gar nicht cholerisch ist, als wenn ich normale Eltern gehabt habe, dann kann ich mit einem Choleriker ganz anders oder mit einem lauten Menschen ganz anders umgehen. Das heißt also, die Nähe und Distanz setzt sich immer zusammen, einmal was für mich wesentlich ist und auch meine Erfahrung, meine verletzten Erfahrungen. Was aber auf alle Fälle ganz wichtig ist, dass wir in unseren Beziehungen, egal ob es beruflich oder privat ist, offen darüber zu sprechen haben. Denn wenn einmal eine rote Linie überschritten worden ist, wenn mir jemand zu nahe gekommen ist, weil er Bereiche berührt hat, über die ich vielleicht gar nicht mit dem sprechen wollte, das kann man sehr schlecht wieder gut machen. Oder auch in einer Partnerschaft. Das heißt also von Anfang an der offene Dialog darüber, wo ist meine rote Linie? Also gibt es vielleicht Tabus für mich? Was möchte ich im Moment noch nicht ansprechen oder welche Bereiche sind empfindsame Bereiche? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, sowohl für ein berufliches als auch für ein privates, gleichberechtigtes Miteinander und vor allen Dingen, das nicht zu diskutieren. Ja? Also man kann rote Linien nicht diskutieren. Es muss offen angesprochen werden und dann kann geguckt werden. Haben wir dieselbe Vorstellung? Dann passen wir. Und möglicherweise nicht. Das ist ja häufig in Partnerschaften so. Häufig ist es dann so, dann möchte der eine viel, viel mehr Nähe und dann ist er mit jemandem zusammen, der einfach sehr, sehr viel Distanz möchte. Wir können beide nochmal gucken, sind das unverarbeitete kindliche Bedürfnisse oder sind das einfach erwachsene Realitäten, die nicht zusammenpassen?
Und ich höre auch raus, dass wenn man bei sich den Dialog nicht führen kann mit sich selbst und da keine gesunde Ebene gefunden hat, wird es verdammt schwierig sein, mit der Außenwelt eine gesunde Ebene zu finden.
Und das ist schon auch immer wieder interessant, insofern auch zu sehen, für mich auch in der Arbeit, jeder von uns ist der Schlüssel zu seinem eigenen Glück. Also die Antworten auf uns selbst, die liegen in uns selbst begründet. Und es ist so, wie Sie sagen, am Ende kann ich im Außen wirklich nur einer Sache nah sein oder einem Menschen nah sein, wenn ich mir selbst nah bin. Und je ferner ich von mir selbst bin, je kälter ich mit mir selbst bin, je weniger ich mit mir zu tun haben möchte oder je unsicherer ich auch bin, es wirkt sich immer in der Nähe mit anderen Menschen zu anderen Menschen auf und auch zu dem, was ich tue. Also wir sind der Schlüssel und das ist die Arbeit. Es ist die Arbeit, das ist ja auch das Leben, sich wirklich auf die Suche nach sich zu machen, in Beziehung mit sich zu sein, um sich ins Leben zu bringen, um dann, und das ist wesentlich, dann eben nicht egozentrisch zu sein, ständig um sich selbst rumzukreisen, sondern dann voller Freude Beziehung zu führen, weil das ist ja, das macht, zwei machen immer mehr aus als ein.
Vielleicht nicht egozentrisch, sondern selbstbewusst. Ja,
das selbstbewusst, egoistisch, im guten Sinne zu meinem Ich bezogen. Aber wenn ich da gut bezogen bin, da kann ich mich auch auf dich beziehen, weil ich dann nicht mehr so wichtig bin.
Haben Sie ein spannendes Instrument oder Lieblingstool für die Verbesserung des inneren Dialogs?
Ja, Sie selbst. Wir können als Mensch, habe ich ja den Ansatz, wir sind keine Autos. Das heißt, wir können nicht irgendwo drehen und es gibt keine Techniken, weil wir sind Menschen. Es gibt Berührung und die Frage ist, was hilft mir, dass ich in Berührung mit mir komme oder in Berührung mit dem Leben oder mit denjenigen, mit denen ich in Berührung gehen möchte. Und und das ist am Ende der Weg immer wieder der Bewusstwerdung. Und Sie haben ja das Dialogdreieck angesprochen. Natürlich kann man das als Tool sehen, sich immer wieder auch in seinen Beziehungen gemeinsam auch zusammensetzen und darüber austauschen. Das kann man auch in der Familie mit seinen Kindern so machen. Kommen wir hier gleichberechtigt vor? Gibt es ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben? Sind wir gut im Austausch? Fühlen wir uns noch nah? Und vor allen Dingen die Atmosphäre, interessiere ich mich eigentlich noch für den anderen? Interessiere ich mich für mich selbst? Oder sind wir schon im Rückzug? Sind wir noch offen? Bin ich jetzt so in der Lage, mich in den Platz des anderen zu versetzen? Sehe ich noch die Realität? Habe ich noch den Respekt? Fühle ich noch die Liebe in mir? Also, wenn Sie von Tools sprechen, würde ich vielleicht sagen, stellen Sie sich Fragen. Stellen Sie sich immer wieder Fragen nach sich selbst, nach dem Dialog und stellen Sie sich gemeinsam Fragen, um verbindende Antworten zu finden.
Sehr schön, vielen Dank. Frau Dr. Pries, ich habe Ihnen versprochen, dass wir Ihnen zum Abschluss des Gesprächs jetzt auch drei Fragen stellen werden, weil Sie von Fragen gesprochen hatten. Ja, das passen. Die erste Frage ist, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat oder bei der Weichenstellung sehr stark beeinflusst hat?
Jetzt muss ich da mal tatsächlich drüber nachdenken. Es ist natürlich immer abhängig von der Lebensphase, in der ich war. Ich war schon immer, also wie würde ich mich eigentlich beschreiben? Ich war immer schon interessiert und auf der Suche. Und auch schon als junge Erwachsene, als Jugendliche, habe ich mich dann in die Bibliothek geschlichen und mir die rausgesucht, die Bücher, die mich interessiert haben, nicht die ich lesen sollte. Und ich weiß, was mich berührt hat tatsächlich, waren einmal damals die Mystiker. Und Hegel hat mich berührt. Also das waren so in einer Phase, wo ich
in der Findungsphase?
Also was mir jetzt einfällt, es gibt natürlich, ich weiß, dann ein bisschen später fand ich ja einige Romane auch gut, also der Paulo Coelho, der damals den Alchemisten geschrieben hat, da fand ich sehr schön das Beispiel mit dem Verkäufer, der Kristallwarenhändler, wo der Junge dort sein Geld verdient, um weiter zu reisen, und der Kristallwarenhändler gesagt hat, okay, wenn ich genug Geld habe, gehe ich auch endlich auf die Reise, die ich die ganze Zeit mir erträumt habe. Und als es dann soweit war, hat er gesagt, nein, ich lebe eher oder ich träume eher mein Leben und du lebst deinen Traum. Also das war etwas. Und ich fand als Kind fand ich die Märchen gut, und ich fand die unendliche Geschichte und Meister Beppo von Momo. Das hat sehr schöne, sind sehr schöne Beispiele oder Bilder enthalten, die ich manchmal tatsächlich auch in meiner Arbeit mit den Menschen, die auf dem Weg sind, die noch eine ganz lange Straße vor sich haben und denken, oh, schaffe ich das? Sich dann mich damals erinnere, was Meister Beppo gesagt hat, Besenstrich und Besenstrich.
Von links nach rechts.
Und ein Schritt nach dem anderen. Gucke ich dann zurück und sehe, Mensch, heute habe ich schon einen Schritt mehr geschafft.
Das ist schon, übrigens, diese Bücher werden immer wieder genannt, Frau Dr. Fries. Was würden Sie mit all Ihrer Weisheit der 20-jährigen Miriam heute sagen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, ihr einen Ratschlag zu schicken?
Was würde ich mir sagen? Oh, tatsächlich, ist das, finde ich ja spannend, dass Sie mir solche Fragen stellen. Ich würde tatsächlich sagen, mach genau weiter so. Also geh deinen Weg. Genauso.
Sprich für ein gesundes Ich, würde ich sagen, Dr. Fries. Sehr, sehr schön. Und dann die letzte Frage zu gegebenermaßen ein bisschen anspruchsvoller. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist für mich zu lernen. Und sich zu befreien.
Aus dem inneren Gefängnis?
Sowohl als auch.
Ich bedanke mich herzlichst. Das war mir
vielen
wirklich
Dank an Sie.
Ein sehr inspirierendes Gespräch, Frau Dr. Fries. Herzlichen
vielen
Dank.
Vielen Dank an Sie.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.